NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. Oktober 1806. Der Todestag des ersten amerikanischen Kriegsministers Henry Knox.
Er war ein großer, fülliger Mann mittlerer Statur. Seine Stirn lag flach über seinem großen, vollen Gesicht mit seinen kleinen, graufunkelnden Augen. Er war stets schwarz gekleidet und hatte einen Stock bei sich. Nicht um seine Schritte zu stützen, er trug ihn unter dem Arm. Seine Stimme war kräftig und jeder, der sie vernahm, ahnte, dass sie zu kommandieren gewohnt war.
Eine imposante Erscheinung, dieser General Knox. Nicht nur aufgrund seiner beträchtlichen Leibesfülle von 280 Pfund. Der erste Kriegsminister der Vereinigten Staaten ist ein Lebemann, der dem Stil europäischer Adeliger nacheifert. Dabei kämpfte er im Unabhängigkeitskrieg auch für die Freiheit vom verkommenen europäischen Standesdenken. Knox selbst stieg auf aus kleinsten Verhältnissen, eine Karriere, wie sie zu der Zeit in Europa niemals möglich gewesen wäre.
Er wäre nie in die Nähe einer solchen Karriere gekommen, weil ihm dazu die Voraussetzung fehlte, nämlich der Adelsstatus und die formale Bildung,
sagt der Historiker Hermann Wellenreuther. Der Göttinger Professor für Atlantische Geschichte sieht in Henry Knox das Paradebeispiel für die entstehende Leistungsgesellschaft der jungen USA.
Diese Expertise, diese unglaubliche Karriere, das zeichnet eben die Gesellschaft mit aus, die bereit ist zu akzeptieren, dass man, ganz egal wo man herkommt, ganz egal welchen Hintergrund man hat, wenn man etwas leistet, dass man dann eben auch fähig ist, höchste Ämter zu erfüllen.
Und das heißt im Fall von Henry Knox, vom Buchbinder zum ersten Kriegsminister der Vereinigten Staaten. Der Bostoner Zeitung Eads and Gills Gazette vom 29. Juli 1771 entnehmen wir folgende Annonce.
Am heutigen Tag eröffnet der neue Buchladen von Henry Knox, welcher mit den Schiffen aus London jüngst eine große und sehr geschmackvolle Auswahl der neuesten Bücher importiert hat, aus allen Bereichen der Literatur, Kunst und Wissenschaften und die so günstig wie nur irgendwo in der Stadt zu Verkauf stehen.
Henry Knox ist 21 Jahre alt, als er seine eigene Buchhandlung eröffnet. Und schnell wird sein Laden zum beliebten Treffpunkt der Stadt, berichten Bostoner
Zeitgenossen. Der Laden von Knox war ein großartiger Zufluchtsort für die britischen Offiziere und höheren Damen, die den Geschmack der Zeit vorgaben.
Eine große Attraktion für Jung und Alt und ein modischer Vormittagssalon.
Dabei stammt Knox aus einfachen Verhältnissen. 1750 in der Hafenstadt Boston geboren, als Sohn irischer Einwanderer, muss er mit 12 Jahren bereits die Schule verlassen, als sein Vater stirbt. Seiner Mutter gelingt es, ihn bei einem Buchbinder und Buchhändler unterzubringen, nicht nur als Gehilfe, sondern als Lehrling. Henry weiß diese Chance zu nutzen.
Und dann kommt eben dieses, was auch für die amerikanische Gesellschaft ganz typisch ist, zum Zuge, dass er nämlich dann als Lehrling nicht nur das Geschäft des Buchhändlers lernt, sondern sich selber weiterbildet, vor allen Dingen militärgeschichtliche Bücher in sich aufsaugt und dass er gleichzeitig auch so etwas tut, wie zum Beispiel Französisch lernen.
Als der junge Autodidakt seine eigene Buchhandlung eröffnet, gehört zu seinen Stammkunden bald auch eine Lucy Flacker, wie ein Zeitzeuge berichtet.
Miss Flacker war eine vornehme junge Dame von großem intellektuellen Talent, vernarrt in Bücher, insbesondere in diejenigen Bücher, die Knox verkaufte.
So dauert es nicht lange, bis in der Bostoner Gazette folgende Anzeige zu lesen ist.
Am vergangenen Donnerstag, dem 16. Juni 1774, wurde von Reverend Dr. Caner Mr. Henry Knox aus dieser Stadt, Miss Lucy Flacker angetraut, die zweite Tochter des hochwohlgeborenen Thomas Flacker.
Was Letztgenannten gar nicht gefällt.
Der Vater, der Sekretär der Provinz Massachusetts war, eines der höchsten politischen Ämter, ein enger politischer Vertrauter auch des Gouverneurs, hat natürlich seine Tochter rausgeschmissen. Die Heirat ist gegen seinen Willen erfolgt. Und es sind auch die Kontakte zwischen der Tochter und der Familie relativ schnell gekappt worden.
Denn Bräutigam Knox neigt in seinen politischen Ansichten den Unabhängigkeitsbestrebungen der nordamerikanischen Kolonien zu, während sein Schwiegervater Vertreter der britischen Kolonialverwaltung ist und damit Royalist.
Das war eines der Grundprobleme natürlich der amerikanischen Gesellschaft. Der Riss geht durch die amerikanische Gesellschaft mittendurch, durch die Familien durch. Und das war natürlich auch in der Familie von Henry Knox so.
In den englischen Kolonien brodelt es. Die Anhänger der Krone sehen sich in die Defensive gedrängt und gehen entweder in die innere Emigration oder verlassen tatsächlich das Land. Zu ihnen gehören schließlich auch die Schwiegereltern von Henry Knox. Er selbst unterstützt die Forderungen der amerikanischen Kolonien, auch wenn sein eigenes Geschäft darunter leidet.
Sir, ich bedauere sehr, dass es nicht in meiner Macht liegt, die anstehende Überweisung zu tätigen, hoffe aber, dies bald zu tun. Der gesamte Kontinent hat ein allgemeines Importverbot begonnen, bis die jüngsten Gesetze des englischen Parlaments aufgehoben sind, was mich daran hindert, Buchbestellungen zu versenden, bis dieses höchst wünschenswerte Ziel erreicht ist.
Früh schon wird Knox zum Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung. Als 20-Jähriger ist er Zeuge der Konfrontation zwischen britischen Soldaten und einer Menge von aufgebrachten Bostoner Bürgern, die gegen die Einführung neuer Steuern protestieren. Knox beschwört den kommandierenden Offizier der Briten, nicht zu schießen.
Ich packte ihn beim Rock und sagte ihm, er solle in Gottes Namen seine Leute zurückpfeifen, denn wenn er feuere, werde er mit seinem Leben dafür einstehen müssen. Er antwortete, er sei sich dessen bewusst.
Der Tag geht als Boston Massacre in die Geschichtsbücher ein. 5 Demonstranten werden erschossen.
Dieses ist sicherlich ein wirklicher Radikalisierungsschub, den nicht nur er, sondern ein Gutteil der Bevölkerung in Boston durchmacht. Wie hoch der Anteil der Bevölkerung ist, wissen wir nicht. Aber man kann sicherlich davon ausgehen, dass es mehr als 50% waren.
Boston ist eine der Hochburgen der Unabhängigkeitsbewegung. Ende 1773 ist es Schauplatz der Boston Tea Party, als einige Bürger, verkleidet als Indianer, 3 Schiffsladungen Tee der East India Trading Company ins Hafenbecken kippen und so gegen die Teesteuer demonstrieren. Die erhöhten Abgaben liegen zwar immer noch unterhalb der Sätze, die die Bürger im englischen Mutterland zu zahlen haben, aber darauf kommt es den aufmüpfigen Kolonisten nicht an.
Das Selbstbestimmungsrecht stand hier wirklich zur Debatte. Das war also ein sehr grundsätzlicher, prinzipieller Konflikt. Die Engländer dachten, wieso streiten die sich, dass wir hier auf das Pfund Tee 2 Pennies mehr haben wollen? Das kann doch die Aufregung nicht wirklich rechtfertigen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, es ging hier um ein Grundrecht. Und dieses haben die Engländer natürlich überhaupt nicht begriffen, dass in Nordamerika eine eigene, andere politische Kultur entstanden war als in England.
So anders, dass Virginia, die älteste britische Kolonie, im Kongress eine Resolution einbringt zur Erklärung der Unabhängigkeit.
In dieser Zeit extremer Gefahr bleibt uns keine Alternative, als uns entweder dem Willen eines übermächtigen Tyrannen zu unterwerfen oder uns völlig von Krone und Regierung Großbritanniens zu trennen und uns mit der Stärke von ganz Amerika zur Verteidigung und zur Bildung von Bündnissen mit ausländischen Mächten zu vereinen.
Gut gebrüllt. Doch die Aussichten auf Erfolg sind zunächst äußerst übersichtlich. Historiker Wellenreuter.
Natürlich war das eine sehr unsichere Kiste. Die britische Armee war zu dem Zeitpunkt in Europa wahrscheinlich die mächtigste, bestausgestattete Armee. Da gibt es gar keinen Zweifel. Und in Nordamerika gab es nichts. Da gab es ein paar Milizleute und das alles musste aufgebaut werden. Die Engländer haben natürlich gelacht und gedacht, in spätestens 2 Kampagnen haben wir die Geschichte erledigt.
Es kommt anders. Auch wegen Henry Knox. Schon als 18-Jähriger hatte Knox sich freiwillig zum Bostoner Milizkorps gemeldet. Als George Washington einige Jahre später aus den örtlichen Milizen eine Kontinentalarmee aufbauen soll, wird er auf den jungen Mann aufmerksam.
Die Ressourcen seines Genies wiegen den Mangel an Mitteln auf,
schreibt Washington an den Präsidenten des Kongresses. Knox steigt innerhalb kürzester Zeit auf zum führenden Militär für Nachschub, Artillerie und Festungsbau. Dank seines Selbststudiums als Buchhändler wird er zu Washingtons engstem Berater in Sachen Kriegstechnik. Und das nicht nur vom warmen Schreibtischstuhl aus. Zu seinen ersten Aufträgen gehört die Beschaffung von Kanonen für die Rückeroberung Bostons, das die Briten zuvor eingenommen hatten. Mitten im Winter soll Knox die Kanonen zur Belagerung aus dem 360 Kilometer entfernten Fort Ticonderoga holen, über schlammige Pfade und zugefrorene Flüsse. Eine Martertour. Einen Monat später schreibt er Washington:
Vor 3 Tagen noch war ich nicht sicher, ob wir sie bis zum nächsten Frühjahr bekommen würden. Aber jetzt, Gott sei Dank, wird es klappen. Ich habe 42 ausgesprochen starke Schlitten bauen und 80 Ochsenjochs beschaffen lassen. Ich hoffe, in 16 oder 17 Tagen Eurer Exzellenz einen noblen Artilleriezug präsentieren zu können.
Was auch geschieht und die Briten schließlich veranlasst, Boston zu räumen. Ein französischer Beobachter berichtet.
Die Artillerie arbeitete stets sehr gut. Der General befehligte sie ununterbrochen und richtete oft selbst die Mörser aus. Selten nur verließ er die Batterien. Die Engländer wunderten sich über das exakte Feuer. Und wir wunderten uns nicht weniger über den Fortschritt der amerikanischen Artillerie und die Fähigkeiten der Offiziere.
Trotz ihrer heillosen Unterlegenheit schaffen es die Aufständischen, die Briten immer wieder in Bedrängnis zu bringen und den aussichtslosen Kampf in einen Sieg umzumünzen.
Die englische Militärstrategie wie die europäische war darauf eingerichtet, eine Entscheidungsschlacht herbeizuführen und dann die Hauptstadt zu erobern. Die Strategie von Henry Knox und den Generälen war aber, eine solche Entscheidungsschlacht erstens zu vermeiden und zweitens die britische Armee zu zwingen, immer größere Teile des Landes zu besetzen und damit auch sich immer stärker aufzuteilen und damit immer verwundbarer zu werden. Und genau das ist passiert.
Als sich Großbritannien 1783 schließlich gezwungen sieht, die Unabhängigkeit der USA anzuerkennen, ist Henry Knox ranghöchster Offizier der Kontinentalarmee. Und als es darum geht, einen Kriegsminister für die erste Regierung zu finden, bringt er sich bei George Washington in Erinnerung. Mit Erfolg. Henry Knox wird erster Kriegsminister der Vereinigten Staaten. Als solcher bezieht er Quartier in New York in einem repräsentativen Haus am Broadway und ist mit seiner Frau bald beliebter Gastgeber regelmäßiger Empfänge und Gesellschaften.
Henry Knox liebte das gute Leben. Seine Frau liebte das gute Leben noch sehr viel mehr und sie war so etwas wie eine Salondame.
General Knox und Mrs. Knox waren sehr höflich und aufmerksam uns gegenüber,
schreibt die Tochter von Gründervater John Adams ihrer Mutter.
Mrs. Knox sieht sehr elegant aus in ihrem Kleid, aber ihr Umfang ist enorm. Ich erschrecke, wenn ich sie ansehe. Ich glaube, ihre Taille ist mindestens dreimal so groß wie deine.
Henry Knox steht dem in nichts nach. Die beiden lassen es sich gut gehen.
Das ist natürlich den normalen Amerikanern bitter aufgestoßen. Die politische Klasse wird in Nordamerika außerordentlich skeptisch beobachtet und beäugt. Man ist immer wieder voller Ängste, dass die europäische Korruption die tugendhafte amerikanische Bevölkerung zerstören würde.
Im Falle von Henry Knox vermutlich ein Missverständnis. Alle Zeitzeugen berichten einmütig von seiner moralischen Integrität. Er selbst schreibt seinem Bruder:
Du kennst meine Haltung dazu, aus dem öffentlichen Amt Vorteile zu schlagen. Ich verachte diese Vorstellung. Andernfalls hätte ich mich auch nicht am Ende des Krieges reinen Gewissens unter meine Mitbürger mischen können.
Zum Jahreswechsel 1795 scheidet Knox aus dem Amt, um sich seiner Familie zu widmen. Er kauft ein Landgut an der Ostküste, beschäftigt sich mit Ackerbau und Viehzucht und betreibt eine Ziegelbrennerei. Dabei vergisst er auch hier nicht das gute Leben. Konzerte und Bankette mit bis zu 400 Gästen sind keine Seltenheit im Hause Knox. Historiker Wellenreuther.
Auf der einen Seite ist ja doch da ganz viel Europäisches zu sehen. Da ist eben der europäische Bon Vivant auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch jemand, der eben durch außerordentliches Geschick und Klugheit und Intelligenz und Energie eben eine wichtige Karriere gemacht hat.
Sein Hang zum guten Leben aber wird dem Kriegsveteranen zum Verhängnis. Im Alter von 56 Jahren verschluckt er einen Hühnerknochen, der die Magenwand durchstößt. 3 Tage später stirbt Henry Knox an inneren Blutungen. Am 25. Oktober 1806, heute vor 205 Jahren. Goldfinger. Heute verbinden auch die meisten Amerikaner mit seinem Namen vor allem das berühmte Golddepot der Vereinigten Staaten. So sicher wie das Gold in Fort Knox ist eine stehende Redewendung in den USA. Sein Namensgeber aber hat es nie gesehen. Das Militärcamp entstand ein halbes Jahrhundert nach dem Tod des aufstrebenden Buchhändlers aus Boston.
Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an Henry Knox, der am 25. Oktober 1806 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.